Was war denn die größte Dreistigkeit, Frau Schickling, die Sie als Verbraucherin erlebt haben?
Also ich erlebe den ganzen Tag Dreistigkeiten, insofern tue ich mich schwer mit der allergrößten, aber eine, die mich konstant seit Jahren immer wieder ärgert, ist das Thema Bioplastik. Also immer wieder fische ich bei mir im Hof Tüten aus dem Müll, die in vermeintlich recycelbaren, abbaubaren, kompostierbaren Plastiktüten sind. Und dass das erlaubt ist und dass die Leute da so in die Irre geführt werden, das ärgert mich maßlos.
Da gehen wir später noch genauer drauf ein. Frau Zeller, als Verbraucherschützerin haben Sie sicher auch schon einiges erlebt. Wo ist Ihnen zuletzt die Hutschnur hochgegangen?
Genau, ich habe schon so einiges erlebt, aber der Höhepunkt war tatsächlich ein Schlüsselnotdienst, der knapp 2000 Euro für eine Notöffnung verlangt hat. Es war nachts. Der hat dann den Verbraucher auch so genötigt, dass er das dann im Bar sofort gezahlt hat.
Zum heutigen Weltverbrauchertag bewegen wir uns zwischen Verbraucherrechten und Eigenverantwortung. Wie bewege ich mich gefahrlos und im besten Fall auch nachhaltig durch den Konsumdschungel? Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Klaus Schneider und im Studio begrüße ich dazu Julia Zeller. Sie ist Juristin und Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo, Frau Zeller.
Hallo, schön heute hier zu sein.
Und zugeschaltet ist uns die Buchautorin, Journalistin und Bloggerin Katharina Schickling. Ihr neuestes Buch heißt Mein Lebensmittelkompass: Einfach, fair und nachhaltig einkaufen. Hallo, Frau Schickling.
Schönen guten Tag.
Frau Zeller, was sind denn momentan die Themen, die die Leute beschäftigen, die zu Ihnen kommen, um Rat zu fragen?
Also ganz aktuell ist das Problem 1N Telekom. Vielleicht hat man es ja auch schon gehört. Verbraucher kriegen Schreiben von 1N Telekom. Das sieht natürlich dann so aus, als wäre es vielleicht die Telekom direkt. In dem Schreiben steht drinnen, wir wollen Vertragsänderungen. Die Verbraucher denken natürlich, das ist die Telekom und stimmen zu. Oder in der anderen Variante, es gibt ein Schreiben, ihr Vertrag wurde angepasst, aber die Verbraucher wissen ja überhaupt nicht, um was es geht und haben letztendlich nie einen Vertrag geschlossen.
Und das führt dann dazu, dass Verwirrung entsteht. Das ist ja per se noch nicht so schlimm.
Genau, es führt dazu, dass Verwirrung entsteht und jetzt kommt 1N Telekom mit Schadensersatzansprüchen, weil die Verbraucher natürlich sagen, nee, wir haben gar keinen Vertrag mit ihnen geschlossen und die wollen jetzt ungefähr um die 400 Euro Schadensersatz und damit kommen natürlich die Verbraucher jetzt zu uns und wir sagen natürlich, wenn kein Vertrag geschlossen wurde, muss man auch nicht zahlen.
Ja, aber wenn es denn so einfach wäre, müssten die ja gar nicht erst zu Ihnen kommen.
Wenn es so einfach wäre, aber da stellt sich dann natürlich 1N Telekom auf den Standpunkt, wir haben einen Vertragsabschluss. Wie die darauf kommen, kann ich nicht sagen. Wie die auch immer an die Adressen kommen, wissen wir auch nicht. Das ist halt einfach das Problem, was wir haben. Wir haben auf der einen Seite das Recht haben und auf der anderen Seite wieder das Recht bekommen.
Das heißt, da sind wir schon mitten im juristischen Dschungel, wo wir einfachen Verbraucherinnen und Verbraucher uns gar nicht mehr richtig auskennen, möglicherweise.
Genau, das ist natürlich für den normalen Verbraucher schwierig, weil man weiß natürlich nicht, wie ist die Rechtslage. Man hat natürlich am ersten Moment auch so ein bisschen den Schock, oh Gott, ich habe jetzt hier einen Vertrag, ich muss jetzt hier irgendwie 400 Euro Schadensersatz leisten. Man denkt sich dann vielleicht, oh Gott, habe ich doch was unterschrieben. Da ist natürlich dann der Verbraucher verunsichert und da helfen wir als Verbraucherzentrale natürlich weiter.
Das war jetzt ein Beispiel von vielen. Was ist noch so Thema bei Ihnen gerade?
Klassiker sind natürlich weiterhin Reisen. Jetzt natürlich mit Blick auf die Streiks natürlich auch die Zugausfälle, die Flugausfälle. Man möchte hier natürlich auch sein Geld zurück. Man bleibt ja auch auf anderen Kosten sitzen. Ich habe das Hotel gebucht, ich komme da gar nicht hin. Da gibt es auch sehr viele Streitigkeiten und vor allem mit Blick auf den Weltverbrauchertag ist auch das Thema Fake Shop wieder oder immer noch sehr präsent.
Also da sind wir beim Online-Shopping.
Genau, da sind wir denn schon beim Online-Shopping. Da haben wir wirklich sehr, sehr viele Fake-Shops. Also jeden Tag kriegen wir wirklich sehr viele Nachrichten, Meldungen. Hier ist ein Fake-Shop oder ist das ein Fake-Shop? Auch die Fragen kommen zu uns. Da haben wir jetzt dann auch den Fake-Shop-Finder entwickelt, wo man wirklich prüfen kann, ist das ein Fake-Shop oder nicht, dass wir einfach eine Hilfestelle geben können.
Und Online-Shopping, Frau Schickling, das führt mich jetzt zu Ihnen, denn das ist wahrscheinlich etwas, was Sie als Expertin für Nachhaltigkeit so gar nicht gut finden, wahrscheinlich, oder?
Naja, es kommt immer ein bisschen drauf an, ne? Also ganz grundsätzlich ist Online-Shopping nicht verkehrt. Also wenn ich jetzt mit meinem SUV zum 5 Minuten entfernten Supermarkt kaufe, dann ist die Ökobilanz sehr viel schlechter, als wenn ein Elektrofahrzeug Waren ausliefert, die Leute im Internet bestellt haben. Insofern, das ist aber generell eigentlich das sehr Komplizierte, mit womit wir konfrontiert sind, dass die Ökobilanz von Waren für uns kaum einschätzbar ist, weil wir ja immer nur ganz kleine Schritte der Herstellung und auch der Lieferung überblicken können. Und was uns VerbraucherInnen wahnsinnig helfen würde, wäre, wenn es verpflichtend wäre, CO2-Bilanzen auszuweisen. Also die Hersteller und auch die Vertreibenden, die wissen das in aller Regel ja ganz genau, was mit ihren Waren passiert ist und welche Umweltfolgen oder Nachhaltigkeitsprobleme dabei aufgetreten sind. Und wir beim Kaufen haben aber kaum eine Möglichkeit, das irgendwie in den Griff zu kriegen und zu kontrollieren. Also selbst wenn mir richtig wichtig ist, dass ich mich nachhaltig verhalte, kann ich eigentlich das nur ganz schwer, weil ich die Informationen, die ich dafür brauchen würde, in der Regel gar nicht bekomme.
Glauben Sie denn, dass Leute anders einkaufen würden, wenn das transparenter wäre, wo das Zeug herkommt oder unter welchen Umständen irgendwas hergestellt wurde?
Ich bin der festen Überzeugung, und es gibt in der Vergangenheit auch Belege dafür, dass das funktioniert. Als vor vielen Jahren die Eierkennzeichnung eingeführt worden ist und ich plötzlich im Laden genau feststellen konnte, ist das ein Bio-Ei, ist das ein Freilandei, ist das ein Bodenhaltungsei oder stammt es aus einer Käfigbatterie? Sind die Käfigeier innerhalb von Wochen aus dem losen Handel verschwunden? Nicht, weil es verboten war, sondern weil es kein Mensch mehr gekauft hat. Also in dem Moment, wo ich das ganz einfach nachvollziehbar feststellen konnte, haben große Mengen von VerbraucherInnen andere Konsumentscheidungen gefällt. Also wenn ich genau weiß, was ich anrichte mit dem Kauf einer peruanischen Avocado im Unterschied zu der spanischen Avocado, die mit Tröpfchenbewässerung hergestellt worden ist, wenn ich das auf dem Produkt sehen kann, dann glaube ich schon, dass viele Leute bereit wären, auch ein paar Cent mehr auszugeben, denn es sind ja meistens nur Centbeträge,
Bleiben wir doch bei dem
um dann
Beispiel.
was anderes zu haben.
Zeigen Sie es uns mal ganz genau auf. Was ist der Unterschied zwischen einer spanischen und einer peruanischen Avocado?
Zum einen ist es natürlich mal der Transportweg, ganz banal. Also je weiter Sachen gereist sind, desto schlechter ist in jedem Fall schon mal die Ökobilanz. Und wenn ich jetzt eine konventionell erzeugte peruanische Avocado habe, dann kommt die meistens aus Gegenden, wo das Wasser sehr knapp ist und wo dem normalen Wasserkreislauf, also Wasser entzogen wird, um diese Plantagen zu bewässern. In Peru werden da teilweise ganze Flusslandschaften zerstört, weil da plötzlich überhaupt kein Wasser mehr durchkommt. Also man könnte vereinfacht sagen, der globale Süden exportiert sein Trinkwasser zu uns in Form von Avocados. Wenn ich jetzt einen spanischen Biobetrieb habe, der auch wirklich nur während der Saison, wo man es nicht im Gewächshaus machen muss, sondern im Freiland kann, Avocados herstellt und der arbeitet mit Tröpfchenbewässerung, das ist eine sehr nachhaltige Methode, Wasser einzusetzen, weil halt immer nur genau die Menge Wasser an die Frucht kommt, die man auch tatsächlich braucht, dann ist die Ökobilanz dieser Frucht eine ganz, ganz andere und dann kann ich die auch bedenkenlos essen. Und ich finde es unheimlich frustrierend, dass es uns so schwer gemacht wird, es richtig zu machen, weil wir so einen unheimlichen Rechercheaufwand betreiben müssen, um die Folgen zu überblicken. Und das ist ja nun auch gerade wieder schiefgegangen, danke FDP, muss man da sagen, als die in Brüssel das Lieferkettengesetz blockiert hat, was uns zumindest in die Hand gegeben hätte, dass man die Firmen haftbar machen kann, wenn sie eben nicht darauf achten, dass die Sachen ordentlich erzeugt werden. Und da werden wir Verbraucherinnen und Verbraucher echt im Regen stehen gelassen von der Politik.
Das heißt, wir bewegen uns, wenn wir über dieses Thema heute sprechen, tatsächlich zwischen Verbraucherrechten, die Frau Zeller, Sie verteidigen mit Ihrer Beratung in der Verbraucherzentrale, und einer Verbraucherverantwortung, die wir übernehmen können, wenn wir das wollen, wenn wir, wie Sie gesagt haben, Frau Schickling, sehr viel recherchieren, uns auf die Themen einlassen und schauen, woher das kommt. Oder aber wir können diese Verantwortung auch einfach an der Supermarktkasse abgeben, indem wir sagen, ist halt billiger und ich nehme das, was mir angeboten wird. Das heißt, es ist hilfreich, wenn ich nicht alles überblicken muss. Sie haben es ja schon gesagt, Frau Schickling, wäre toll, wenn es da so Regularien geben würde. Die gibt es aber auch, Frau Zeller, schon zum Teil, oder? Was sind denn so Regularien, die, ich sag mal, in den letzten Jahren so gekommen sind, die aus Verbrauchersicht doch erleichternd sind?
Also ein gutes Beispiel, vor allem auf EU-Ebene, ist, dass man natürlich jetzt einheitliche Stecker hat, vor allem für Smartphone. Ich glaube, jeder, der ein iPhone besitzt, kennt das Problem. Man kann nicht einfach mal schnell irgendwo laden und braucht immer seinen eigenen Ladestecker. Geht mir genauso. Und was in den letzten Jahren und vor allem auch sehr aktuell noch ist, ist das Recht auf Reparatur. Um das ein bisschen auszuholen, es ist ja wirklich so, wenn jetzt ein Produkt kaputt geht, also im elektronischen Bereich, soll man das natürlich auch nicht wegschmeißen, sondern man soll die Möglichkeit haben, das zu reparieren. Geht natürlich auch nur, wenn es Ersatzteile gibt. Und hier greift dann das Recht auf Reparatur bzw. die Öko-Design-Richtlinie oder beziehungsweise knüpft hier an, dass die Hersteller wirklich auch dann Ersatzteile zur Verfügung stellen. Also gehen wir jetzt einfach mal aus, es gibt diesen Kühlschrank, das sind die sogenannten weißen Waren, also die klassischen Haushaltsgeräte. Da muss wirklich 5 bis 10 Jahre ein Ersatzteil vorhanden sein, sodass man auch wirklich die Chance hat, das reparieren zu lassen oder auch selber zu reparieren, wenn man das kann. Geht natürlich nur, wenn man das Ersatzteil hat und halt dann auch nicht was wegwerfen muss, was eigentlich ja noch gehen würde. Jetzt fehlt vielleicht irgendein Kühlstab oder irgendein kleines Teil, dass man dann hier wirklich dann auch bewusst sich für die Reparatur entscheiden kann. Es muss natürlich auch im Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen. Wenn jetzt das Ersatzteil ungefähr genauso viel kostet wie der neue Kühlschrank, macht das natürlich dann auch wieder keinen Sinn. Und das sind halt so, ist halt das wichtigste Beispiel, würde ich jetzt mal sagen, was es gibt, wo halt auch dann der Verbraucher sagt, okay, ich habe eine Möglichkeit, ich mache das auch und kaufe mir einfach nicht sofort was Neues.
Und Hintergrund dieser Regularien ist aber auch tatsächlich nicht immer nur, es den Verbrauchern leichter zu machen, sondern da steckt auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke dahinter. Also auch bei diesen vermeintlich banal klingenden einheitlichen Ladekabeln geht es ja nicht nur darum, dass Menschen nicht 3 Kabel dabei haben müssen, sondern da geht es tatsächlich auch um Tonnen von Müll, die da vermieden werden sollen, richtig?
Absolut. Ich meine, es ist ja Wahnsinn, dass ich im Grunde genommen mit jedem Gerät ein neues Ladegerät habe und dann stapeln sich die nicht mehr brauchbaren Geräte in der Schublade. Also das ist natürlich der Hintergrund. Und auch bei diesem Recht auf Reparierbarkeit ist natürlich genau das der Gedanke, dass bei sehr, sehr vielen Gegenständen, Kühlschränke sind da gar nicht das beste Beispiel, weil die auch viel Energie verbrauchen, aber zum Beispiel Waschmaschinen und Spülmaschinen, da ist die Hauptökobilanz während der Herstellung angefallen und nicht später. Und insofern ist jedes Mal, wenn man was neu herstellt, das natürlich erstmal ein Schlag ins Kontor. Und deswegen ist es gut, wenn man Sachen länger benutzt und reparieren kann. Bei dieser Reparaturrichtlinie sind aber zum Beispiel leider wieder ganz viele Produktgruppen auch ausgenommen. Die kommen da jetzt erst so nach und nach dazu.
Nämlich welche?
Und da merkt man, also Computer waren da zum Beispiel zunächst nicht inbegriffen. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich einen funktionsfähigen Computer ausmustern muss, weil halt einfach die Software auf dem nicht mehr läuft. Und es gibt keinen technischen Grund, warum das so sein soll. Der einzige Grund ist, dass die Hersteller halt lieber ein neues Gerät verkaufen, als dass ich meins vielleicht mal für 100 Euro überholen lasse.
Ist natürlich auch aus deren Sicht irgendwo nachvollziehbar. Ich erinnere mich an einen Film, dessen Titel mir jetzt entfallen ist, aber da ging es um ein Rührgerät, das damals in der DDR hergestellt wurde. Und ich glaube, Rührgeräte kommen in den Himmel oder so ähnlich hieß der Film. Und es wurde nachgezeichnet, dass dieses Gerät, wie Sie es eben beschrieben haben, auch Frau Zeller, repariert werden konnte. Die waren auf Reparatur ausgelegt, auf Langhaltbarkeit. Und wenn das alle so machen würden, naja, dann hätten wir halt irgendwann gar keine neuen Geräte mehr und nichts mehr zu verkaufen. Ist ja auch blöd. Und nichts mehr zu konsumieren, um Gottes Willen. Frau Schickchen, wollen
nicht,
Sie das?
Ich weiß nicht, ob das so tragisch ist, wenn man, ich finde es jetzt keinen großen Komfortverlust, wenn man nicht alle 4 Jahre ein neues Rührgerät kaufen kann. Also ich glaube nicht, dass das was ist, was uns gezielt unglücklich macht. Und dann muss man ja auch einfach mal ganz klar sehen, es ist ja keineswegs so, dass Nachhaltigkeit so ein Luxusthema ist, was wir jetzt mal machen können, weil uns gerade nichts anderes einfällt, sondern dass der Klimawandel stattfindet, das erleben wir aktuell ja alle sehr intensiv. Europa erwärmt sich noch deutlich schneller als der ganze Rest der Welt und wir in Bayern erleben das vor unserer Tür. Jeden Monat sehen wir, wie sich da was verändert. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, unser Konsumverhalten in einer bestimmten Weise zu verändern. Und da gehört natürlich die Vermeidung von Müll ganz zentral dazu. Und dann sind wir wieder beim Thema Verbraucher. Also wenn ich das zum Beispiel gerne will, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte gerne Verpackungen kaufen, wo ich davon ausgehen kann, dass ich die gut recyceln kann oder die möglichst materialsparsam sind, dann habe ich auch da wirklich kaum eine Chance. Also ich sehe zum Beispiel eine Folie halt leider nicht an, ob die aus einem Monomaterial ist und damit gut recycelbar oder ob die vielleicht aus 3 verschiedenen Materialien übereinander gesprüht ist und ich kann es überhaupt nicht recyceln. Das sind alles Dinge, die erfahre ich beim Einkaufen nicht. Und da ist die Politik dringend gefragt, für Regeln zu sorgen, die es uns möglich machen, uns nachhaltig im Alltag zu verhalten.
Frau Zeller, als damals diese Regelung aufkam, oder es wurde zumindest so verstanden, dass Glühbirnen ab sofort nicht mehr verkauft werden dürfen oder zumindest nicht mehr hergestellt würden, nur noch Altbestände. Wie wurde denn das aufgenommen in Ihrer Wahrnehmung? Haben die Leute gesagt, ja super, endlich gibt es mehr LEDs? Oder gab es da vielleicht auch Beschwerden, so von wegen, jetzt werden wir da auch schon bevormundet?
Tatsächlich beides. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich die einen, die sagen, ja super, klar, unterstützen wir. Aber wir haben natürlich auch immer sehr viele Verbraucher, die sich auch darüber dann beschweren. Wir werden bevormundet, wir möchten das nicht so. Also das kann man letztendlich, wir haben tatsächlich beide Lager und bekommen auch beides wirklich dann über Beschwerden, über unsere Funktions-E-Mail-Adressen bekommen wir da wirklich von beiden Seiten. Einmal super, finden wir gut, die melden sich natürlich ein bisschen weniger bei uns, aber die Leute, die sich dann beschweren, wir werden bevormundet, die gibt es dann auch immer wieder.
Das heißt, Frau Schickling, das, was Sie sich wünschen, dass wir also Regularien bekommen, wenn wir es schon selber offensichtlich nicht hinkriegen, weil es uns die Hersteller zu schwer machen oder auch die Politik oder weil wir vielleicht auch zu faul sind, es zu hinterfragen, wenn wir es schon selber nicht hinkriegen, nachhaltiger zu konsumieren, vielleicht wollen wir das ja auch gar nicht alle. Vielleicht ist das ein Weg, den wir überhaupt nicht alle beschreiten wollen. Wie wollen Sie dem denn was entgegensetzen?
Ich weiß nicht, also die Frage finde ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen schwierig. Also das ist so ein bisschen wie, vielleicht will ja jemand unbedingt rauchen und dann stirbt er halt an Lungenkrebs. Also weiß ich jetzt nicht, ob das der zielführende Ansatz ist. Die Glühbirnen sind aus meiner Sicht ein gutes Beispiel. Ab dem Moment, wo die Produkte, die man statt der Glühbirne kaufen konnte, so gut waren, wie sie es heute sind. Also sehnt sich heute ernsthaft noch irgendjemand nach einer Glühbirne zurück, die ich alle halbe Jahr austauschen muss, an der ich mir die Finger verbrenne? Und für die ich dann unterm Strich auch viel mehr Geld ausgebe und ich muss mal dran denken, die vorrätig zu halten. Heute habe ich LEDs, die machen genau das gleiche schöne, warme Licht. Ich kann mir aussuchen, wie ich die haben will. Also in dem Moment, wo ich gute Produkte hatte, hat doch kein Mensch mehr der Glühbirne ernsthaft nachgeweint. Also ich glaube nicht, dass es unser Ziel sein muss, ein Reservat für Menschen aufzubauen, die sich unvernünftig verhalten wollen. Sondern ich denke mal, wir müssen im Gegenteil, wir müssen Angebote machen, die attraktiv sind. Und im Grunde genommen müsste es doch so sein, dass es billiger, also ökonomisch attraktiver ist, sich nachhaltig zu verhalten. Also möglicherweise muss ich eben viel, viel mehr Waren nach dem Verursacherprinzip bepreisen. Also ich sage mal ein Beispiel. Wer konventionelles Fleisch kauft, zahlt an der Supermarktkasse dafür relativ wenig. Die Kosten, die dieses Fleisch aber der Gesellschaft aufbürdet, die zahlen alle. Die zahlt auch der Vegetarier, die zahlt auch jemand, der immer nur Biofleisch kauft, weil die über die Grundwasserbelastung zum Beispiel mit Nitrat auf alle umgelegt werden. Mhm. Vielleicht müssen wir einfach dahin, dass wir die Kosten, die unvernünftiges oder umweltschädliches Verhalten auslöst, da erheben, wo der Konsum das auch auslöst. Und dann ist es möglicherweise auch einfacher, sich so zu entscheiden, dass es auch ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen ist.
Frau Zeller, wenn Sie sich Verordnungen angucken, wo kommen die denn her? Ist das eher auf europäischer Ebene oder ist da die Bundesregierung auch relativ gut dabei?
Also sehr viel kommt von europäischer Ebene. Das sind dann entweder Richtlinien oder Verordnungen. Bei Verordnungen sind die ja 1:1 zu übernehmen und bei Richtlinien hat dann die Regierung noch Möglichkeiten, im Rahmen dieser Richtlinie anzupassen. Da gibt es dann immer noch einen gewissen Spielraum. Entweder man übernimmt es komplett oder man kann auch ein bisschen im Spielraum bleiben. Aber vieles kommt von europäischer Ebene, dass man halt einfach auch einen einheitlichen Standard in der EU hat.
Und geht das dann auch in Richtung Nachhaltigkeit oder was sind die Ziele hinter diesen Verordnungen?
Das kommt natürlich ganz auf die Verordnung drauf an. Die EU macht sich natürlich auch Gedanken, beziehungsweise ich hoffe es, über Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Das hängt natürlich alles miteinander zusammen, dass das natürlich auch der Hintergedanke ist. Daher kommt es natürlich ein bisschen natürlich auf das Thema drauf an. Recht auf Reparatur hatten wir gerade, ist natürlich dann auch Nachhaltigkeitsthema. Das ist ja wirklich dann auch der Schwerpunkt. So wird es dann auch in den Verordnungen auch beschrieben, dass man einfach so den Weg legt oder sagt, wohin es dann gehen soll.
Aber Frau Schicklinger, Sie haben es schon angedeutet, das scheint alles so ein bisschen hinterher zu hinken. Sie haben das Beispiel genannt mit den Bioplastikmülltüten, also Biomülltüten aus Plastik, die theoretisch verrotten sollten, es aber anscheinend nicht tun. Vielleicht können wir da an dem Beispiel nochmal aufzeigen, wo die Problematik liegt. Also zum einen höre ich daraus, ist das ein bisschen Blendwerk und zum anderen scheint es aber auch nicht reguliert zu sein.
Naja, es ist schon reguliert, aber halt in einer unbefriedigenden Weise. Also es ist ja so, dass es im Moment schon ein Verkaufsargument ist, wenn ich den Leuten vermitteln kann, das, was ihr hier kauft, ist umweltdienlich. Also das ist etwas, wo Leute auch bereit sind, mehr Geld auszugeben, wenn sie dafür ein gutes Gewissen haben. So, und dieses sogenannte Bioplastik ist da ein sehr ärgerliches Beispiel. Es gibt also eine EU-Norm, die Plastik erfüllen muss, damit da dann draufstehen darf auf der Verpackung Bioplastik kompostierbar nach EU-Richtlinie sowieso. Mhm. Als Kundin im Laden, wenn ich sowas kaufe, denke ich, aha, das ist kompostierbar, dann kann ich das also wohl in den Kompost werfen und dann wird das dann wohl auch, also wir sind jetzt in München, in der Stadt München wird Biomüll sehr vorbildlich kompostiert. Also wenn ich jetzt diese Bioplastiksachen da in die Tonne werfe, dann wird daraus Humus, wäre mein Gedanke als Verbraucherin. Das stimmt aber nicht, weil nämlich dieses Plastik europaweit den Anlagen, die es hier gibt, nicht kompostierbar ist. Das zerfällt nicht. Das zerfällt nur in ganz, ganz speziellen Anlagen, die es aber in der Praxis überhaupt nicht gibt. Und damit ist diese Formulierung, das ist kompostierbar, eigentlich einfach Verbrauchertäuschung, weil es ist ja gar nicht kompostierbar. Und ich habe es bei vielen Recherchen versucht herauszufinden, wer diese Klausel damals ins Gesetz reingebracht hat. Es ist mir nicht gelungen, aber ich würde mal vermuten, es gab irgendwelche Lobbygruppen, denen das eben wichtig war, weil sie die Hoffnung hatten, dass sie ihrem Plastik damit so ein grünes Image geben. Aber es ist im Grunde genommen, ist dieses Bioplastik sogar noch schlechter als herkömmliches Plastik, weil es für diesen Stoff in Europa überhaupt keine Recycling-Kreisläufe gibt. Also auch wenn ich dieses Plastik in die Plastiktonne werfe, wird es nicht recycelt, weil es für dieses Material keinen Kreislauf gibt.
Also mit
Und das
anderen
ist halt
Worten,
ein
das ist
schönes
dann.
Beispiel von Verbrauchertäuschung. Es ist einfach Quatsch, das zu kaufen, aber es wird mir vermittelt, ich tue damit was Gutes.
Und die Menschen, die sagen, okay, ich will jetzt auf Nachhaltigkeit setzen und freue mich über so einen kompostierbaren Plastikbeutel. Und wenn ich an mein eigenes Wohnhaus denke, in dem ich wohne, die Gemeinschaftsbiotonne ist voll mit diesen Plastikbiobeuteln. Das weiß wahrscheinlich niemand, Frau Zeller. Ist jemand mit diesem Thema schon mal auf Sie zugekommen in der Verbraucherzentrale? Oder ist das vielleicht eins, das wir hiermit auf die Agenda gehievt haben?
Tatsächlich ist das noch nicht zu uns gekommen, jedenfalls nicht jetzt bei uns im Bereich. Aber ich denke, es ist wirklich auch ein wichtiger Punkt, dass man selber informiert ist, beziehungsweise dass man die Möglichkeit hat, sich zu informieren. Weil wenn ich nicht weiß, dass dieser Müllbeutel gar nicht kompostierbar ist, beziehungsweise die Verpackung, wie soll ich es denn auch dann irgendwie berücksichtigen können? Ich würde jetzt auch als Verbraucherin in den Laden gehen und sagen, wow, cool, perfekt. Aber ich muss natürlich auch die Möglichkeit haben, mich darüber informieren zu können. Ich brauche die Quellen. Natürlich dürfen wir auch als Verbraucher, Verbraucherinnen nicht getäuscht werden. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen natürlich Möglichkeiten haben, uns qualifiziert zu informieren, dass wir auch keine Fehlinformationen bekommen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der gerade angesprochen wurde.
Das heißt, das wäre theoretisch jetzt zumindest mal ein Punkt, wo man juristisch ansetzen könnte und vielleicht der Sache mal nachgeht, Moment, Moment, wenn das nicht wirklich kompostierbar ist, warum steht dann da kompostierbar drauf?
Genau, das wäre dann
Naja,
wirklich
aber
ein
das.
Punkt, den man halt wirklich juristisch prüfen könnte. Ich meine, es wäre dann wirklich eine irreführende Werbung gegebenenfalls. Müsste man natürlich jetzt wirklich genau prüfen, kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen. Aber das wäre letztendlich ein Punkt, wo man nachprüfen müsste.
Frau Schickling, Sie sind da schon dran verzweifelt.
Ja, es ist halt leider so, es steht da halt nicht kompostierbar, sondern es steht da kompostierbar gemäß EU-Norm. Ich weiß jetzt gerade die Zahl nicht. So, und in dieser EU-Norm steht ein ganz bestimmtes Verfahren drin und nach diesem Verfahren wäre dieses Plastik auch kompostierbar. Dieses Verfahren wird aber nirgends angewandt. Und damit ist es sozusagen juristisch sauber. Also ich kann das draufschreiben, ich sage da nichts Falsches. Es ist aber in dem, was eine Verbraucherin oder ein Verbraucher im Laden darunter versteht, das ist was ganz anderes. Und insofern ist es sozusagen die Krux. Das sind Sachen, die sind eben nicht einklagbar oder justiziabel, weil sie so geschickt formuliert sind, dass ich da nicht rankomme. Ein anderes schönes Beispiel ist das Thema Weidemilch. Wenn ich eine Milch kaufe, die Weidemilch heißt und die kostet in der Regel deutlich mehr als eine andere Milch, dann denke ich natürlich, das ist Milch von einer Kuh, die wird auf einer Weide stehen, so wie der Name schon sagt. Also die ist wahrscheinlich meistens draußen. Es gibt aber keine gesetzliche Vorgabe, was man erfüllen muss, damit man die Milch Weidemilch nennen darf. Das kann jede Molkerei sich selber geben. Und was sich so ein bisschen eingebürgert hat, ist, dass man mindestens 6 Stunden am Tag an 120 Tagen im Jahr die Kuh rauslassen muss. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, kommt man zu dem Schluss, die meiste Zeit ist diese Kuh dann im Stall. Das ist also nicht das, was ich unter Weidemilch verstehe, wenn ich die kaufen gehe. Formaljuristisch hat aber derjenige, der mir diese Milch andreht, nichts falsch gemacht, weil es gibt ja gar keine gesetzliche Vorgabe, gegen die er verstoßen könnte.
Das erinnert mich ein bisschen auch an den Begriff Biobaumwolle, die, soweit ich informiert bin, nur aus einem ganz geringen Prozentsatz aus echter Biobaumwolle bestehen muss und dann schon Öko-Labels und Textilsiegel draufkommen und mir suggeriert wird als Kunde, das, was du jetzt hier kaufst, ist quasi ein Beitrag zum Umweltschutz. Was mich zur Frage
Also bei,
bringt.
bei Ja, also vielleicht Baumwolle kann ich es ehrlich gesagt nicht so genau sagen, aber wo es zum Beispiel sehr ein typisches Beispiel ist, wo die Leute einfach in die Irre geführt werden, ist Kosmetik. Bei Lebensmitteln ist Bio ja ein ganz klar definierter Begriff, wo es ganz strenge, eindeutige Vorgaben gibt, was eine Ware erfüllen muss, damit sie Bio heißen darf. Bei Kosmetik gibt es das nicht. Das weiß ich aber natürlich im Laden in der Regel nicht und vertraue dann darauf, dass das bei Kosmetik wahrscheinlich ähnlich sein wird wie bei Lebensmitteln und bin dann bereit für etwas, wo Bio draufsteht, auch mehr Geld auszugeben, obwohl das möglicherweise totaler Unsinn ist.
Das heißt, ich bräuchte als Verbraucher eigentlich sowas wie einen Kompass, und nicht umsonst heißt Ihr Blog, Frau Schickling, mein Konsumkompass, beziehungsweise Ihr aktuelles Buch, mein Lebensmittelkompass. Sowas hätten wir doch eigentlich, Frau Zeller, auch in Form von Gütesiegeln, die es da rauf und runter gibt, Regionalfenster, das ist ein regionales Produkt und so weiter. Ist das eine Art Orientierungshilfe, die wirklich was taugt, oder lauern auch da schon wieder Fallstricke und Werbetäuschungen?
Das ist genau die große Frage. Es gibt natürlich dann ein paar Siegel, an denen man sich wirklich orientieren kann. Hier muss man natürlich dann wirklich genau prüfen, was ist das für ein Siegel? Wie wird das eingestuft? Wir haben es häufig, dass einfach auch Siegel mehr oder weniger erfunden werden, dass dann halt irgendwie, mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber nicht hinter jedem Siegel steckt auch wirklich was Seriöses, muss man einfach wissen. Das haben wir jetzt vor allem häufig im Online-Bereich festgestellt. Dann wird geworben mit dem und dem Siegel, wo man letztendlich sagen kann, naja, gut, ich hätte jetzt auch einfach XY hinschreiben können, wird keinen Unterschied machen. So ist es wahrscheinlich auch in allen anderen Bereichen, sei es jetzt Kosmetik oder Lebensmittel. Also von Siegeln an sich sollte man sich nicht täuschen lassen, wirklich genau prüfen, was steckt da überhaupt dahinter. Ist es wirklich was Seriöses? Ist es wirklich verifiziert? Das ist ganz wichtig, weil da gibt es auch sehr viel, was einfach mehr oder weniger erfunden wird.
Und das wiederum ist schon wieder mühsam, aber wer sich das eben antun möchte und sich wirklich informieren möchte, was steckt wohinter, dem möchte ich jetzt an dieser Stelle die Bücher unseres Studiogastes Katharina Schickling ans Herz legen. Mein Lebensmittelkompass ist im Goldmann Verlag erschienen. Dann gibt es den Konsumkompass. Es gibt ein Buch mit dem Titel Besser einkaufen. Also da haben Sie viel recherchiert und geben Tipps, was man machen kann. Und Frau Zeller, wenn ich mich orientieren möchte in Sachen Verbraucherrecht, kann ich mich bei Ihnen auch beraten lassen. Wie läuft das ab?
Genau, also wenn ich jetzt ein rechtliches Problem habe, dann kann man zu uns in die Beratung kommen, entweder online, dann schildere ich mein Problem halt schriftlich. Ich kann auch eine Videoberatung machen, dann spreche ich mit jemandem über Video oder ich komme halt wirklich persönlich in die Beratungsstelle. Wichtig ist immer einen Termin auszumachen, das Problem im Vorfeld zu schildern, dass sich die Kollegen auch ein bisschen vorbereiten können, ob wir das Thema überhaupt beraten. Wir nehmen in der Regel einen kleinen Kostenbeitrag von 25 € je nach Problemfall und dann bekommt man bei uns Hilfe. Wir geben Handlungsempfehlungen, also Ratschläge, was man machen kann, oder wir machen auch eine außergerichtliche Rechtsvertretung, dass wir halt dann die Firmen kontaktieren und versuchen, das Problem so zu lösen.
Und bei uns im Bayerischen Rundfunk kriegen Sie zwar keine Beratung, das dürfen wir gar nicht, aber Sie können sich zumindest Hilfe holen, wenn Sie Ärger mit einem unseriösen Unternehmen oder Hersteller beispielsweise haben. Schildern Sie uns Ihren Fall per Mail an verbraucherärger@br.de. Dann können wir gegebenenfalls darüber berichten und im besten Fall auch zu einer Lösung verhelfen. Der Druck der Öffentlichkeit wirkt da oft Wunder und ich hoffe, dass wir mit diesem Gespräch auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit im Hinblick auf Verbraucherrechte und Verantwortung geschaffen haben. Ich sage ganz herzlichen Dank an Katharina Schickling, Buchautorin und Journalistin, und an Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern, an die Sie sich jederzeit wenden können. Vielen Dank an Sie beide.
Sehr gerne.
Vielen Dank.